Computer
Club. If you want things to get better, you're going to have to stand for something.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem heutigen PTFU. Heute geht es um den Diffie-Hellman Key Exchange. Ich bin der Sir Goofy und ich freue mich, dass ihr heute alle wieder mit dabei seid. Ja, heute geht es um ein Thema, das ihr alle tagtäglich verwendet. Und zwar nicht bewusst, aber im Hintergrund machen das eure Computer total häufig. Und zwar geht es um das grundsätzliche Problem, wie sich zwei Parteien auf einen gemeinsamen geheimen Schlüssel einigen können. Also ganz häufig, wenn man also eine verschlüsselte Verbindung aufbauen möchte, da braucht man ja einen Schlüssel, mit dem das verschlüsselt werden kann. Und ja, jetzt geht es darum, gibt es ein Verfahren, mit dem man, ja, mit dem zwei Parteien, ich habe hier einen Webbrowser und einen Webserver, sich dann auf einen gemeinsamen Schlüssel für diese verschlüsselte Verbindung einigen können. Und das ist dieses Diffie-Hellman-Verfahren und das ist ziemlich cool und deswegen wird das auch, ist das sehr weit verbreitet und wird total häufig verwendet. Gut, was ist das grundlegende Konzept bei so einem Verfahren? Ja, jeder Teilnehmer hat zwei Schlüssel, einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Und ja, weil Person A und Person B immer so ein bisschen sperrig zu sagen ist, macht man in der Kryptographie, nimmt man einfach Parteien, nimmt die eine einfach A, Alice zum Beispiel, und Partei B nimmt man Bob. Und ja, Alice und Bob wollen gerne verschlüsselt kommunizieren und brauchen dafür einen gemeinsamen geheimen Schlüssel, mit dem man dann mit einem normalen symmetrischen Verschlüsselungsverfahren eine verschlüsselte Verbindung aufbauen kann. Und jeder Teilnehmer, also sowohl Alice als auch Bob, haben jeweils einen eigenen privaten und einen dazugehörigen öffentlichen Schlüssel. Und ja, der private Schlüssel, der ist privat, der bleibt also geheim, also behalten ja, Alice und Bob für sich selber. Und die öffentlichen Schlüssel sind öffentlich, wie der Name schon sagt, und werden geteilt. Also sowohl die andere Gegenpartei hat diesen Schlüssel, aber auch natürlich jeder Angreifer, der da zuhören möchte. Jetzt geht es darum, wie sich jetzt Alice und Bob auf einen gemeinsamen geheimen Schlüssel damit einigen können. Also man bräuchte am besten ein Verfahren, mit dem man also dann diesen, mit dem Alice ja, ihren eigenen privaten Schlüssel nimmt und den mit Bobs öffentlichem Schlüssel kombiniert und da dann ein Schlüssel rausfällt. Und das müsste am besten der gleiche sein, wie wenn Bob Alices öffentlichen Schlüssel in diesem Fall nimmt und Bobs privaten Schlüssel. Also Bob nimmt seinen eigenen privaten Schlüssel und Alice öffentlichen Schlüssel und Alice macht das Umgekehrte mit ihrem eigenen privaten Schlüssel und Bobs öffentlichen Schlüssel. Und in beiden Fällen müsste der gleiche Schlüssel rauskommen, mit dem man dann eine verschlüsselte Verbindung aufbauen kann. Und das Ganze sollte natürlich nur dann funktionieren, wenn man halt entweder den einen oder den anderen privaten Schlüssel hat, sodass ein Angreifer, der weder den einen noch den anderen privaten Schlüssel hat, nicht diesen gemeinsamen geheimen Schlüssel ableiten kann. Ja, und ein Verfahren dafür ist der sogenannte Diffie-Hellman Key Exchange. Der wurde 1976 von Whitfield Diffie und Martin Hellman vorgestellt und der benutzt das diskrete Logarithmusproblem als Einwegfunktion. Einwegfunktion, ja, das ist eine Funktion, die in eine Richtung super einfach zu berechnen ist und in die andere Richtung total schwierig. Also ja, man braucht also eine Funktion, die man am besten mit heutigen Computern nicht effektiv in beide Richtungen lösen kann. Und ja, und dieses Diffie-Hellman Key-Exchange-Verfahren bietet halt eine sehr praktische Lösung für diese Schlüsselverteilung. Das wird deswegen beiläufig verwendet, zum Beispiel in SSL, TLS und IPsec und vielen anderen Protokollen auch. Und ja, das benutzt halt dieses Logarithmusproblem als Einwegfunktion. Logarithmusproblem, ja, gucken wir uns mal an, was so das grundlegende Gedanke hinter so einem Verfahren ist, anhand von Farben. Ja, Alice und Bob, die haben also eine gemeinsame Farbe, mit denen die benutzen, und jeweils eine eigene geheime Farbe. Und der Gedanke ist jetzt nun, dass man Farben einfach mischen kann. Das ist ja total einfach, kennt ihr ja schon aus der Grundschule mit dem Wasserfarbkasten. Aber das Zerlegen in Grundfarben wieder schwieriger ist. Also das Umkehren von diesem Mischen wieder schwierig. Ja, und dann können halt Alice und Bob jeweils die gemeinsame Farbe nehmen und die mit ihrer geheimen Farbe kombinieren. Da kommt dann eine resultierende Farbe raus, die nicht weiter geheim ist, die kann man öffentlich übertragen. Und dann bekommen halt Alice und Bob jeweils die andere Farbe. Die wird dann nochmal kombiniert mit der eigenen geheimen Farbe. Und da kommt dann am Ende ein gemeinsames Geheimnis raus. So, das ist dieses grundlegende Verfahren. Und wie das nun mathematisch genau abläuft, das schauen wir uns im Folgenden an. Ja, bei dem diskreten Logarithmusproblem, ja, das ist mathematisch natürlich schön definiert. Eine Zahl ist eine Primitivwurzel, wenn jedes Element der primen Restklassengruppe als eine ihrer Potenzen dargestellt werden kann. Das klingt natürlich kompliziert, aber praktisch ist das ziemlich eingängig. Also einmal so eine Einwegfunktion ist natürlich eine Funktion, die man halt einfach in die eine Richtung machen kann, zum Beispiel exponentieren. Das ist einfach, aber das Ganze dann zum Beispiel wieder in die eigenen Primzahlen zerlegen, das ist wieder kompliziert. Ja, und das nutzt halt so dieses Verfahren aus, dass halt genau dieses Zerlegen schwierig ist, exponentieren einfach. Und dafür brauchen wir jetzt eine Funktion, die halt die eine Zahl auf die andere Zahl über dieses Exponentieren abbilden kann. Und ja, dafür nehmen wir mal so ein Beispiel, dass wir halt die Primitivwurzel 3 haben und die Zahl 7. Und ja, jetzt kann man mit diesem Beispiel von der einen Menge auf die andere Zahlenmenge alle Zahlen ab kleiner 7 abbilden. Das kann man hier jetzt im Beispiel schön sehen, dass wir mit den Zahlen von 3 hoch 1 bis 3 hoch 6 alle Werte der Zielmenge abbilden können. Grafisch ist das noch deutlicher zu sehen. Da sieht man das hier. Wenn wir es einfach mal grafisch darstellen, da ist die Ausgangsmenge auf der linken Seite, kann man damit jede andere Zahl in der Zielmenge abbilden. Es gibt also keine Zahl auf der linken Seite, die nicht auf der rechten Seite abgebildet werden kann. Und ja, genauso hat jede Zahl auf der rechten Seite ihre Entsprechung auf der linken Seite und keine Zahl wird doppelt abgebildet und so. Das ist natürlich für so ein Verfahren ein unbedingtes Muss. Das Schöne an diesem Verfahren ist jetzt halt, dass der Weg von links nach rechts einfach ist. Also, ja. 3 hoch x mod 7 berechnen ist simpel, aber das Umkehren ist sehr schwierig, zumindest für sehr große Zahlen. Da gibt es kein wirklich effektives Verfahren, muss man dann also brute forcen und das dauert sehr lange und ist nicht effektiv zu berechnen. Ja, und dieses Verfahren ist natürlich eine gute Sache, damit sich Alice und Bob auf einen gemeinsamen Geheimschlüssel einigen können. Das kann man dann, diesen gemeinsamen Geheimschlüssel kann man dann verwenden für symmetrische Verschlüsselung, zum Beispiel für AES, das ihr sicherlich schon mal davon gehört habt. Und damit kann man dann effektiv große Datenmengen übertragen. Jetzt ist in der Praxis auch immer so gemacht, auch wenn man zum Beispiel ein anderes Verfahren verwendet, wie zum Beispiel RSA. Diese ganzen asymmetrischen Verfahren, die sind relativ langsam im Vergleich zu den symmetrischen, wie zum Beispiel AES. Deswegen kombiniert man diese immer miteinander, um dann zum Beispiel einen Schlüssel für die symmetrische Verschlüsselung zu übertragen und dann die Payload, also die tatsächlichen Nutzdaten, die ja sehr viel größer sind, dann mit einem symmetrischen Verschlüsselungsverfahren zu übertragen. Und das Schöne ist, dass ein außenstehender Angreifer, der weder den einen noch den anderen privaten Schlüssel kennt, nicht auf den gemeinsamen Schlüssel zur Übertragung schließen kann. In der Praxis muss man das natürlich absichern, dass da kein Man-in-the-Middle-Angriff möglich ist, weil sonst könnte sich der Angreifer natürlich einfach dazwischen setzen, die beiden Zahlen nehmen und damit dann halt diese Verschlüsselung brechen, indem halt ja, der Angreifer jeweils eine eigene Verbindung mit Alice und Bob aufbaut und dann dadurch in der Mitte die Klartextdaten abhören kann. Also in der Praxis macht man es dann über Zertifikate, um dann zu überprüfen, dass halt jeweils die andere Partei gerade mit einem kommuniziert. Ja, und damit bin ich schon am Ende. Wünsche euch frohes Verschlüsseln und viel Spaß am Gerät. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Chaos Computer Club.